wie ist die Regenerationsfähigkeit des Spielers, wo kriegt er seine Power her, welche Kraftwerte hat er, möglicherweise andere Probleme, was Blutwerte angeht. Also es sind ja wirklich viele verschiedene Sachen, die damit reinspielen, um immer eine Antwort zu kriegen auf die Fragestellung, wie kriegen wir den Spieler dahin, dass er länger durchhält, also nicht nur während des Spiels, sondern auch während der gesamten Saison, also nicht kaputt geht. Und das am besten dann auch auf einem besseren Level oder auf einem höheren Leistungsniveau.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und das, was ich jetzt gerade sage, ist ganz frisch aufgenommen. Schon etwas länger hingegen liegt die Aufnahme der gleich folgenden Folge zurück, denn mein Kollege Sascha Sievers und ich saßen bereits am 24. September mit Michael Döring, dem Athletiktrainer der SG Flensburg-Handewitt, und mit Jochen Baumeister zusammen, der an der Uni Paderborn Professor für Trainings- und Neurowissenschaften ist. Dementsprechend gibt es ein, zwei Stellen in der Folge, die nicht mehr ganz aktuell sind. Zum Beispiel, wenn wir über die Torwartsuche der SG sprechen, denn das wisst ihr alle, die ist mittlerweile abgeschlossen. Simon Möller nimmt den Platz von Kevin Möller ein, der nach der Aufnahme der Folge seinen Abschied von der SG bekannt gegeben hatte. Das Thema aber, über das wir sprechen, ist brandaktuell, denn wir haben mit Michael und Jochen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der SG gesprochen und auch darüber oder vor allem auch darüber, welche Daten die SG im Alltag nutzt, um die Leistung ihrer Spieler zu maximieren. Ich fand das hochinteressant. Ich hoffe, das geht euch auch so und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Es geht direkt los mit der ersten Frage. Ungefähr 450 Kilometer liegen zwischen Paderborn und Flensburg. Warum arbeitet ihr zusammen, Jochen? Wie kommt das zustande?
Naja, als wir angefangen sind, war ich gerade ein Jahr in Flensburg an der Uni als Professor für Sport und Gesundheit. Und so ist dann gekommen, dass ich Micha kennengelernt habe und wir gemeinsam überlegt haben, was wir im Rahmen der SG eigentlich gar nicht so sehr der Bundesliga, sondern insbesondere auch der Jugendmannschaften, was wir vielleicht an Potenzial noch ausschöpfen können und was wir gemeinsam besser machen können. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann Mike Machulla kennengelernt habe, dass wir zusammengesessen haben. Und da hat es eigentlich relativ schnell Klick gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden. Es war relativ schnell ein großes Vertrauensverhältnis da. Und so ist das dann gekommen, dass auch an der Stelle, als ich dann nach Paderborn gegangen bin, dass die Connection geblieben ist und dass ich regelmäßig noch hier rauffahre, was ich auch tatsächlich sehr genieße.
Eigentlich geht die Frage sogar an euch beide. Ich bin natürlich früher auch sportlich aktiv gewesen. Man sieht es vielleicht jetzt nicht mehr. Man hört es schon mal gar nicht. Aber ich hatte mal einen Trainer, der hatte nach einer Trainingseinheit die Angewohnheit, uns Sprints durch eine Weitsprunggrube noch machen zu lassen. Oder in der Sommervorbereitung nach einem Grundlagenausdauerlauf Treppenläufe. Wenn ihr sowas hört, was fällt euch dazu ein?
Ich hätte keine Lust dazu.
Nein, so. Genau, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, das sind ja so klassische Bilder, die man im Kopf hat. Ich glaube, das macht trainingswissenschaftlich, physiologisch relativ wenig Sinn. Und ich glaube, das wurde auch nur gemacht aus Gründen zu sehen, wie weit die Spieler oder wie weit Sportler in der Lage sind, Frustrationstoleranzgrenzen bis ins Unendliche rauszuschieben und sich sozusagen irgendwie trotzdem dabei zu bleiben und durchzuhalten, denke ich.
Ja, ich hätte auch gern gewusst, was der Trainer sich dabei gedacht hat, was die Zielstellung war. Aus der Entfernung ist halt wirklich schwer zu bewerten, wieso, weshalb, warum. Wie gesagt, grundsätzlich würde ich sagen, man hat keine Pluspunkte gesammelt bei den Spielern. Spaß machen würde es sicherlich auch nicht. Nichtsdestotrotz kann es schon Sinn gemacht haben, aus genau den Gründen, die Jochen auch gerade genannt hat. Und das sind ja auch Sachen, die wir jetzt mit dem Trainerteam immer mal wieder haben. Es gibt ein paar Sachen, wo wir gerne sagen würden, muss nicht sein, braucht man nicht, können wir auch besser lösen. Aber okay, dann kommt das Gegenargument, wir machen das dessen deswegen oder wir wollen mal gucken, wer noch und wer möchte noch und wie verhalten die sich in der Situation, was dann auch gerne mal eine Extremsituation sein kann. Und dann macht es auch plötzlich schon wieder Sinn. Ne, auch wenn jetzt der Trainingswissenschaftler wie es leicht sagen würde, mein Gott, mach das lieber nicht.
Die Trainingswissenschaft hat sich ja in den letzten Jahren einfach gewandelt. Das muss man natürlich sagen. Das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, das ist ungefähr 20, 25 Jahre her. Ein bisschen dichter dran ist etwas, was wir hier im Verlag fast persönlich sehen konnten. Felix Magath, den ihr sicherlich auch kennt, hat hier eine Fußballmannschaft im Trainingslager gehabt. Da sind solche Dinge auch täglich passiert. Es geht dabei natürlich in erster Linie wahrscheinlich darum, was du schon angedeutet hast, dass man einfach sehen will, wie ist ein Sportler bereit, sich zu quälen und in Extremsituationen sich zu verhalten. Ist natürlich immer auch irgendein, kann ein Gewinn sein, wenn es mal eng wird im Wettkampf. Aber nun seid ihr ja heute hier, weil wir über etwas anderes sprechen wollen. Wir wollen über Leistungsoptimierung sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was kann heutzutage getan werden, damit das Verletzungsrisiko minimiert wird. Und genau, das ist das, was vielleicht sich als Frage dann zwangsläufig schon mal anschließt. Was macht ihr bei der SG aktuell datengestützt natürlich in dieser Hinsicht?
Oh, die Liste ist echt lang. Also wie gesagt, wir sind jetzt im 9. Jahr zusammen, haben mit ein paar Sachen angefangen, weil uns einfach verschiedene Sachen interessiert haben. Wie ist die Regenerationsfähigkeit des Spielers? Wo kriegt er seine Power her? Welche Kraftwerte hat er? Hat er möglicherweise andere Probleme, was Blutwerte angeht? Also es sind ja wirklich viele verschiedene Sachen, die damit reinspielen, um immer eine Antwort zu kriegen auf die Fragestellung, wie kriegen wir den Spieler dahin, dass er länger durchhält, also nicht nur während des Spiels, sondern auch während der gesamten Saison, also nicht kaputt geht. Und das am besten dann auch auf einem besseren Level oder auf einem höheren Leistungsniveau. Schafft Voraussetzungen dafür, dass sie gut Handball spielen. Bedeutet nicht, dass sie das Ding reinmachen oder den 7 Meter übers Tor heben. Schöne Grüße an Emil. Das natürlich nicht. Aber es schafft halt diese Voraussetzungen dafür. Und das ist halt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Weil kleine Schritte können dann echt einen riesen Unterschied machen. Vielleicht reicht es dann auch für den einen Punkt, den wir noch brauchten, oder das eine Tor, den wir noch brauchten, um dann Champions League zu sein oder möglicherweise wieder einen Titel zu gewinnen. Deswegen, das sind Sensorendaten vom Training, vom Spiel, das sind Tests, das sind Kraftmessplatten. Das ist wirklich eine ziemlich lange Liste, mit der wir uns da beschäftigen. Das ist auch gewachsen über die letzten Jahre, da sage ich, glaube nichts Falsches. Wir haben auch mal das eine oder andere ausgewechselt, weil ja, das Wissen hat sich weiterentwickelt. Es hat sich auch herausgestellt, dass manche Sachen nicht so aussagekräftig für uns waren, wie wir uns das erhofft hatten. Da müssen wir auch darauf reagieren und sagen, okay, das bringt uns jetzt gar nicht weiter. Nervt die Leute vielleicht im Endeffekt nur und dann müssen wir es nicht beibehalten. Und dann hat sich halt auch über die Jahre hinweg das immer weiterentwickelt. Und da versuchen wir halt unseren Teil dazu beizutragen, dass die Jungs gut vorbereitet sind.
Also für uns auch immer wichtig, dass wir nicht nur um des Messens willen Sachen messen, dass wir hinterher Daten haben, sondern es war auch immer klar, das mussten sinnvolle Daten sein, die auch einen Impact auf das haben, was dann im Training oder im Spiel tatsächlich stattfindet. Und wenn das nicht der Fall war, dann waren das auch unnütze Daten, die man auch am Ende nicht, also nicht unnütze Daten aus einer wissenschaftlichen Sicht, aber unnütze Daten jetzt tatsächlich, wenn es keinen Impact macht, dann muss man es auch ehrlicherweise nicht unbedingt machen.
Vielleicht können wir noch mal ein, zwei Sachen so konkret machen. Du hast Kraftmessplatten gerade angesprochen. Was hat es damit auf sich?
Kraftmessplatte kann man sich vielleicht vorstellen. Also das ist eine sehr teure Waage für 10.000 Euro. Kosten diese Teile, sagen wir es mal so. Und damit kann man verschiedene Sachen abtesten. Also natürlich Gewicht. Also das heißt, ungefähr einmal pro Woche werden die Spieler gewogen und sie machen verschiedene Sprungvarianten. Gerade am Anfang der Saison geht es um eine Erfassung eines Sprungprofils, was mir hilft dann bei der Planung des Krafttrainings. Und während der Saison geht es um Sachen zu testen, ist ein Spieler auf dem Weg dorthin, dass wir ihn im Endeffekt zu stark belasten. Also geht es um Ermüdung. Weil, wenn man dann schlechtere Werte sieht, im sogenannten Schnellkraftanstieg, jetzt müssen wir ja, glaube ich, nicht zu detailliert werden, ist das halt ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Also gerade Leute, die viel spielen, viel reisen, wenig regenerieren können, wenig trainieren können, zum Teil auch Kraft oder Gewicht verlieren über die Saison hinweg, gibt es da jetzt bei dem einen oder anderen ein Alarmsignal, müssen wir da aufpassen. Ja, und dazu nutzt man die Kraftpressplatten. Für die Jungs ist es einfach nur ein Gaudi, einfach zu gucken, ich bin wieder 2 Zentimeter höher gesprungen als der andere. Dafür ist es uns jetzt gar nicht so wichtig, aber für sowas nutzt man das dann.
Also ihr lest da draus, wenn jemand während einer Saison deutlich weniger hochspringt, so will ich das mal sagen, dass dort irgendetwas im Argen liegt, er gegebenenfalls überbelastet ist?
Na, es geht zum Beispiel darum, es geht gar nicht so automatisch um die Sprungkrafthöhe oder die Sprunghöhe, sondern es geht halt darum, dass eine Kraftmessplatte einen Kraftzeitverlauf aufzeigt. Und den kann ich mir anschauen. Und der wird schlechter, beziehungsweise braucht der Athlet längere Zeit, um eine Kraft zu entwickeln, wenn er anfängt, müde zu werden. Sprich, an Tagen nach dem Spiel werden die Werte schlechter sein. Das kann sich jeder vorstellen. Die Werte werden aber auch schlechter sein, wenn er jetzt zum Beispiel 2 Tage frei hat, aber in der Phase ist, wo er in den letzten Wochen, Monaten richtig viel gespielt hat, kaum Zeit hatte, Basistraining zu machen. Und dann schmiert er uns irgendwann ab. Und dann kriegt man den während der Saison auch nicht wieder gerettet. Das heißt, wir müssen relativ zeitig rein und sagen, okay, wir stellen das Training ein bisschen um, wir versuchen hier ein bisschen rauszunehmen, wir fahren das möglicherweise ein bisschen hoch, um überhaupt nicht da noch weiter uns in den Keller zu trainieren, weil irgendwann ist der Spieler nicht mehr rauszuretten. Und dafür hilft uns das. Man darf aber nicht vergessen, dass es immer nur ein Baustein ist von vielen anderen, ein Riesenpuzzle, was man zusammenträgt und sagt, okay, wir haben eine Auffälligkeit hier, lass uns die anderen Sachen nochmal angucken. Da guckt man wieder, wie sieht es aus bei den Blutwerten, wie fühlt sich der Junge auch? Was ist dazugekommen? Schläft schlecht? Gerade ein Baby bekommen? Also nicht er selber, aber die Family. Und diese Sachen trägt man zusammen, um zu gucken, was haben wir für eine Herausforderung? Wie können wir dem jetzt helfen? Womit können wir intervenieren? Dann guckt man wieder, funktioniert das so, wie wir es gerne haben wollen? Also geht es wieder in die richtige Richtung oder müssen wir was anderes machen? Total spannend für uns, finden wir selber. Und wir haben schon die ein oder andere Standleitung gefühlt, je nachdem, welche Probleme gerade anstehen. Aber wie gesagt, da sind die Sprungkraftplatten oder Kraftmessplatten halt eine Sache, die uns hilft, da eine Informationsquelle zu haben.
Und da seid ihr im Spiel, Jochen, indem ihr das Ganze, diesen Riesenstrauß an Daten, der zur Verfügung steht, ein bisschen katalogisiert, irgendwie dieses Puzzle versucht, ein bisschen zusammenzuführen?
Insbesondere gar nicht so sehr kategorisieren, sondern insbesondere reduzieren. Weil das sind halt Unmengen an Daten, die da tatsächlich bei uns reinfließen. Mittlerweile haben wir das so aufgebaut, dass die relativ automatisiert aus den unterschiedlichen Technologien einfließen können. Dass wir so eine übergreifende Datenbank haben, wo alles tatsächlich am Ende landet. Vom wie fühlt sich der einzelne Spieler morgens, was er selbst subjektiv sagt, bis hin zu diesen Kraftmessplattendaten, bis zu Belastung und Beanspruchung in Training und Wettkampf, über Richtungswechsel, wie viel Grad etc. pp. Das ist nur ein Teil. Also zum Beispiel bei Kinexon ist es so, die stellen uns, glaube ich, 80 oder 90 unterschiedliche Metriken zur Verfügung. Von denen aber, also was ich vorhin gesagt habe, von denen viele gar nicht in dem Maße brauchbar für uns sind und anwendbar, dass sie einen Impact auf das Training machen würden. Und da ist es eben unsere Aufgabe, evidenzbasiert, also das sprich wissenschaftlich abgesichert, zu gucken, welche Metriken spielen jetzt eine besondere Rolle und das im günstigsten Fall diese 80, 90 auf, ich würde mal sagen, 3 bis maximal 5 Metriken runterzubrechen, weil mehr kann man auch gar nicht vermitteln und gar nicht transferieren. Weil im Moment sprechen wir darüber, dass wir beide miteinander sprechen, also Micha und ich. Aber wir müssen es natürlich auch, und das ist in erster Linie Michas Aufgabe natürlich, dem weiteren Trainerteam auch vermitteln. Und je diffuser das wird, desto schlimmer ist das natürlich. Also die brauchen ein klares Bild. Und um in dem Bild zu bleiben, sind wir dazu da, eigentlich diese Klarheit aus diesen ganz vielen Daten rauszuextrahieren.
Und was guckt ihr euch da genau an? Du hast von 3, 4 Metriken gerade gesprochen. Was sind für euch die wirklich wichtigen Informationen, die ihr rauszieht und letztendlich natürlich sie dann auch gezielt weitergeht an das Trainerteam?
Mhm. Also.
Nö, du bist. Darfst gerne.
Okay.
Ich trinke meinen Kakao.
Die wichtigste Metrik ist eigentlich zu sehen, wie viel Gesamtbelastung die Spieler in Training und Spiel haben. Und das machen wir auch mit den Kinexon-Sensoren, die sozusagen ein Bild schaffen in 3D, also in alle Bewegungsrichtungen, zeichnen die halt Beschleunigung und damit auch Bewegung auf. Und das wird hinterher alles aufsummiert und dann kommt am Ende eine Zahl raus für jeden Spieler. Und wir kennen nun unsere Spieler ganz gut und wir wissen, was im Grunde normal wäre. Und wir sehen dann relativ schnell, ob die Ampel auf Rot springt oder ob sie auf Grün ist. Also wenn wir bei Spielern sehen, dass sie sich zu häufig zu viel belasten oder viel Belastung haben, dann wäre das für uns ein Teil dieses Ampelsystems, dass wir sagen würden, hier müssen wir vielleicht intervenieren und vielleicht müssen wir ihn aus bestimmten Übungen, Training etc. pp. Mal rausziehen und ihm ein bisschen mehr Erholung geben.
Genauso ist es aber auch wichtig zu sehen, wenn sich Sachen ändern sollten, beziehungsweise sich eine Belastung konstant so darstellt für den einen oder anderen Spieler, müssen wir sie auch dementsprechend darauf vorbereiten. Also jeder, der Handball seit einigen Jahren verfolgt, weiß, was sich alles geändert hat, was Tempo angeht, Regeln angeht, schnelle Mitte und so weiter und so fort. Das heißt, die Belastungsstruktur für einen Spieler ist eine komplett andere, als sie vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren war. Bedeutet auch, ich muss den Sportler ganz anders darauf vorbereiten. Spiele sind häufiger geworden, die Flensburger wissen das, wir reisen extrem viel, sind viel im Bus und wenig in der Halle, also weil kaum Zeit für Regeneration und Training ist. Das heißt, wir müssen natürlich clever trainieren und sie trotzdem darauf vorbereiten, was jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag, wann auch immer die Spiele und Trainingseinheiten sind, auf sie wartet. So einerseits wissen, was kommt und sie darauf vorbereiten. Und Nummer zwei ist, okay, sie kommen mit dem, womit sie normalerweise zurechtkommen, zurzeit gerade nicht klar, woran kann es liegen und wie können wir darauf reagieren. Im besten Fall kriegen das die Sportler ja gar nicht mit. Also genau. Wenn wir uns dann melden beim Trainerteam und sagen, die Ampel leuchtet und wir müssten jetzt mal gerne und so weiter, dann ist ja ein bisschen doof. Dann ist es halt echt eine Herausforderung, das dann gelöst zu kriegen. Das heißt, ich finde es immer schön, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, arbeite ich hier überhaupt noch, also tue ich auch was oder bin ich einfach nur da? Und wie gesagt, im besten Fall ist es relativ selten, wo wir wirklich mal einen Finger heben müssen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, über Krafttraining, über zusätzliches Training, Spielersatztraining Einfluss zu nehmen. Aber die ein oder andere Intervention geht halt nicht, ohne auch ins Handballtraining einzugreifen, in Spielzeiten einzugreifen und so weiter und so fort. Und da müssen wir halt dann auch in Dialog gehen mit dem Trainerteam.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich glaube, es gibt sehr viel, wenn ich das richtig verstanden habe, um die richtige Belastungssteuerung. Aber weil dieses Wort jetzt oder der Begriff zweimal gefallen ist oder sogar dreimal, vielleicht, Jochen, kannst du einmal erklären, was ist Kinexon für die Leute, die das nicht kennen? Was wird da gemacht? Wie funktioniert das? Was soll das überhaupt?
Also Kinexon ist der Datenprovider der Handball-Bundesliga. Und zwar stellen die das gesamte sensorische Messsystem zur Verfügung. Das sind so kleine, so Streichholz-Schachtel-große Sensoren, nicht ganz so dick, ein bisschen dünner, die Spieler im Nacken tragen während des Spiels und während des Trainings. Und die Handball-Bundesliga hat das praktisch für alle Teams gekauft und denen zur Verfügung gestellt. Das ist auch eine außergewöhnliche Situation tatsächlich. Also im Fußball gibt es sowas nicht. Das macht unseren Job viel, viel leichter. Also wenn wir hinterher in andere Themen wie KI noch einsteigen, weil die Daten alle gleich sind. Das hat man sonst relativ selten. Und wir bekommen dann sozusagen die Daten in einer Datenbank von Kinexon geliefert. Genau diese Sachen, die vorhin genannt wurden schon, also die Belastungsdaten, auch Events, also wie viel springen sie, wie viel dann Sprints, Intensitäten und Dauer und sogar Distanzen in unterschiedlichen Geschwindigkeitskategorien. Und das geht weiter bis, wir können uns Richtungswechsel in einem Spiel angucken von Spielern, die können wir auf eigentlich fast Gradzahlen genau runterbrechen, was in bestimmten Situationen auch wieder gar nicht so dumm ist, das zu tun, weil Richtungswechsel immer viel mit Beschleunigung und Abbremsen zu tun haben. Das ist wieder eine Situation, die hoch belastend ist in vielen Fällen, wenn sie noch intensiv ausgeführt wird. Und so seht ihr schon, kann man sich in auch vielen Metriken auch wirklich so ein bisschen verlieren. Und das ist dann auch wieder andersrum unsere Aufgabe, da dann irgendwann einen Strich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt geht's ein bisschen weit hier. Jetzt müssen wir uns wieder auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Und auch wenn das andere interessant ist, heißt das nicht immer, dass es einen direkten Einfluss dann aufs Training hat und dann ist es wieder raus. Am Ende ist es immer, ich glaube, das kann man ganz gut so beschreiben, wir messen was, wir versuchen es zu verstehen und wir versuchen dann dementsprechend Dinge anzupassen.
Wenn du sagst, es ist außergewöhnlich, dass das alles der gleiche Provider ist, dann könnte das zum Beispiel im Fußball dann sein, die Vereine kümmern sich selbst darum und jeder hat seinen eigenen Anbieter quasi, wo er sich das begibt. Okay.
Genau, da gibt es ein bisschen größere und ein bisschen kleinere, aber die arbeiten auch mit unterschiedlichen Methoden. Manche arbeiten über Video, andere über Sensoren, andere, ja, da gibt es wirklich viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten.
Sascha, wir haben ja irgendwie die Frage auch diskutiert. So, du hattest dir aufgebracht, Spiel beim Bergischen HC am letzten Wochen, oder wenn diese Folge erscheint, das vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Wir sprechen hier Ende September, die Folge wird erst Ende Oktober erscheinen. Deswegen rede ich jetzt vom letzten Wochenende, weil da war das Spiel beim Bergischen HC mit einem Beginn mit ganz, ganz vielen Tempo-Gegenstößen, Emil Jakobsen, Dume Novak. Und Sascha, du hast ja die Frage aufgeworfen, ist es eigentlich denkbar, dass ihr vielleicht dann im Spiel quasi Daten habt und seht, okay, der Spieler ist jetzt 4 Konter hintereinander gelaufen, jetzt muss er aufpassen, lauf den nächsten Mal nicht mit.
Ja, da würden die Trainer mir wahrscheinlich mal einen Vogel zeigen, glaube ich. Nein, die Spieler sind ja auch darauf vorbereitet, dass sie das machen könnten. Also wir wissen ja auch von vornherein, dass ein Spiel 60 Minuten dauern kann. Das sind Emil Jakobsen, wenn wir jetzt mal über Zahlen reden, so um die 30, 32 Sprints pro Spiel schon leistet. Und klar gibt es dann solche Phasen, die wahnsinnig intensiv sind, wo das mal schnell hintereinander passieren kann und man jetzt denkt, passt ein bisschen auf, aber ich weiß auch, dass Emil ziemlich gut ist, dann zu sagen, hey, jetzt renne ich mal nicht. Aber um ihn jetzt da rauszunehmen, dazu sind die Daten natürlich im Endeffekt nicht da. Nichtsdestotrotz gibt es gerade, wenn es um Spieler geht, die jetzt aus Verletzungsphasen zurückkommen, schon Sachen, wo wir extrem aufmerksam sind und live mitverfolgen, ob das jetzt in die richtige Richtung geht. Also wo es einfach Limitierungen noch gibt, wie lange sollten sie spielen, mit welcher Intensität sollten sie spielen. Und da ist es manchmal schwierig auch zu sagen, 2x10 Minuten, weil ihr wisst auch, 10 Minuten gegen den THW sind was komplett anderes, als wenn ich mit 12 gegen Göppingen führe oder so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sodass man nicht Spieler wieder in eine Situation bringt, wo die Gefahr, sich zu verletzen, einfach deutlich erhöht ist. Die ist immer da und es kann immer schief gehen, auch in der ersten Sekunde und so weiter und so fort. Aber es geht halt nur um eine realistische Betrachtung und, ich sag mal, eine Normalisierung des Gefahrenpotenzials, wenn man es mal so blöd ausdrücken möchte. Und da kann das schon helfen, auch live das mitzuverfolgen.
Guckst du dann so ein Handballspiel anders als alle anderen, weil du dich nicht auf die Emotionen konzentrieren kannst, sondern in erster Linie auf die Daten fokussierst?
Er guckt nur auf die Datenbank natürlich, überhaupt gar keine Bilder.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden bei uns im Verein, der neben mir sitzen oder stehen möchte, wenn wir ein Spiel gucken, weil sie das Gefühl haben, da kommen null Emotionen rüber. Aber es hat gar nicht so damit zu tun, dass ich jetzt nicht aufs Handballspiel gucke. Und klar, wenn ich zu Hause gucke, diese Auswärtsspiele verfolge ich meistens zu Hause, dann habe ich natürlich die Systeme parallel dazu geöffnet. Dann kann ich das alles so ein bisschen mitverfolgen. Wenn ich in der Halle stehe, gucke ich auch erstmal nur Handball. Aber klar gucke ich dann vielleicht ein bisschen mehr auf den Spieler, wo ich weiß, mit dem habe ich jetzt die letzten 3 Monate in der Reha verbracht. Da möchte ich natürlich auch gerne, dass er heute gut durchkommt. Und dann gucke ich da vielleicht ein bisschen anders drauf, als jetzt nur über, hat er jetzt schon 4 Tore oder 5 Tore oder sonst irgendwas. Aber in erster Linie, ich war auch selber Handballspieler und gucke natürlich auch das Spiel selber. Also das kann ich dann auch genießen als Zuschauer.
Jochen, wie ist das bei dir? Wie ist deine Verbindung eigentlich zum Handball? Wie guckst du so ein Handballspiel?
Naja, ich gucke tatsächlich auch dann Handball, weil das ist ja alles das, was uns irgendwann auch mal oder mich auch in diese Sportwissenschaft reingetrieben hat, ist halt die Liebe zum Spiel und nicht irgendwie, weil ich so ein Daten-Nerd bin. Das kommt dann vielleicht hinten drauf dazu. Aber das Spiel ist das Spiel und das bleibt das Spiel und das gucke ich auch sehr gerne.
Der Ton ist gut, das können wir rausschneiden. Sieht ein bisschen komisch aus, aber der Ton ist gut. Ist einfach nur, oder? Hast du ein anderes Gefühl?
Nee, alles gut.
Okay. Michael, weil du das eben angesprochen hast, das finde ich nochmal interessant, vielleicht auch als Basis dessen, worauf ihr Wert legen müsst. Du hast gesagt, das Anforderungsprofil hat sich extrem verändert an den Handballspieler in den vergangenen, ich glaube, du hast gesagt 15, 20 Jahren, aber die Entwicklung der letzten wenigen 4, 5 Jahre ist ja schon extrem. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, wo da jetzt andere Schwerpunkte gesetzt werden müssen?
Also ich glaube, wenn jeder sich mal ein Spiel angucken würde von vor 15 oder 20 Jahren, wird jedem klar, dass sich was geändert haben muss. Also die Spieler sehen ein bisschen anders aus. Damals waren sie noch ein bisschen weniger durchtrainiert vielleicht. Es ging alles ein bisschen langsamer. Die Spiele endeten 15, 12 vielleicht.
Jetzt bist du aber sehr weit zurück.
Ja, okay, dann 22, 18. Nein, aber ich glaube, das ist jedem von vornherein klar. Und wenn wir jetzt die Entwicklung von den letzten Jahren sehen, ist natürlich, wie gesagt, Regeländerung, ein paar andere Sachen, die spieltaktische Anlage. Also wie arbeite ich, nicht jetzt um wahnsinnig viel über Handball zu reden, aber sind es Kreuzbewegungen, Würfe von 9 Meter oder ist es jedes Mal das Durchbruchsverhalten oder wie auch immer. Das heißt, das, was jetzt aus unserer Sicht viel mehr passiert, sind halt hochintensive Belastungen, Antritte, Abstoppbewegungen, Richtungswechsel. Viel mehr 1-1-Situationen. Und darauf muss ich natürlich jemanden vorbereiten, weil das, was man manchmal vergisst, ist, wenn ich 5-mal hin und her renne in der Halle, dann pumpen die Spieler wie die Maikäfer und es fühlt sich anstrengend an, aber sie erholen sich davon sehr schnell wieder und sind eigentlich danach relativ schnell wieder leistungsfähig. Macht man aber 5 oder 6 Finden relativ schnell nacheinander, es ist maximale Intensität, die geht, davon erholen sich die Spieler nicht so schnell wieder. Das ist nicht von der Lunge her so anstrengend, die pumpen auch nicht wie die Maikäfer, aber was die Muskulatur leisten muss, was das Nervensystem leisten muss, und da habe ich ja einen Fachmann hier direkt neben mir sitzen, das ist unglaublich. Und davon kommen sie halt nicht so schnell wieder zurück. Und da muss man sich halt ein bisschen Sorgen machen im Spiel, beziehungsweise auch von Spiel zu Spiel, wenn die Pause nicht zu groß ist, ob die Leute sich wieder relativ gut erholen können oder nicht. Also nicht ohne Grund verletzen sich immer noch mehr Leute am Ende der ersten und am Ende der zweiten Halbzeit. Also signifikant mehr Leute verletzen sich einfach dort. Das ist jetzt nicht, weil das Spiel übermäßig lang ist, sondern weil es einfach kaum leistbar ist, so wie heute gespielt wird. Und wie gesagt, wir können die versuchen, gut drauf vorzubereiten, aber wir können es halt nicht komplett ausschließen, dass es passieren kann.
Jochen, du bist der Mann der Daten sozusagen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung etwas gelesen, ein Zitat von Dr. Simon Overkamp, Leiter Kraft und Kondition beim Deutschen Handballbund, der was ganz Interessantes gesagt hat, was das, glaube ich, so ein bisschen veranschaulichen mag, worum es hier insgesamt geht. Wenn wir keine Daten sammeln und verwenden, bleibt es nur eine Meinung, hat dieser Mann gesagt. Und ist das vielleicht der entscheidende Schritt, dass wir einfach heutzutage viel gezielter durch künstliche Intelligenz, durch Sammeln von Daten mit den Athleten und Sportlern arbeiten und dadurch einfach auch eine Leistungsmaximierung hinbekommen?
Naja, das ist ja erstmal finde ich das ein gutes Zitat. Also das spiegelt das tatsächlich ganz gut wider. Wir müssen halt zusehen, dass wir durch diese Objektivierung der Information, dass die uns tatsächlich auch weiterhilft, praktisch die Leistungsentwicklung voranzutreiben der Spieler. Ich würde sagen, wir sind heute immer noch manchmal so weit, dass wir auch aus einer datengetriebenen Sicht selbst gegen das Bauchgefühl eines Trainers anreden müssen und manchmal auch keine Chance haben. Also es gibt dieses Problem immer noch. Das ist vielleicht immer noch eine Meinung auch, aber es ist halt eine starke Meinung, wenn der Cheftrainer sagt, nein, wir machen das jetzt nicht so, weil mein Bauchgefühl ist anders. Deswegen ist der Weg häufig der, dass der Trainer erst ein Vertrauen haben muss in die handelnden Personen dadurch, dass sein Bauchgefühl von objektiven Daten bestätigt wird. Häufig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gucken, dass wir das möglichst häufig bestätigen. Aber das hat also auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und dass ich auch in der Lage bin, als Cheftrainer, das ist auch nicht nur im Handball so, das ist im Fußball so, überall, wo ich mal gewesen bin, ist das so, braucht man halt wirklich viel von diesem Vertrauen. Sonst haben die Trainer häufig so ein Gefühl eines Kontrollverlustes. Also so kommt mir das zumindest in meiner persönlichen Sichtweise vor. Und deswegen ist das auch das ist halt eine Reise. Das ist jetzt nicht ein Punkt, wo wir sagen, so jetzt haben wir ganz viele Daten. Leute, jetzt müsst ihr alle mit Daten arbeiten. Sondern das ist eine Reise, Menschen auch davon zu überzeugen, dass am Ende ein Mehrwert da ist mit den Daten. Und das wird später auch mit KI, mit allen Dingen so sein. Das erfahren wir im Leben jeden Tag eigentlich, dass wir erst Vertrauen in was brauchen, damit wir am Ende tatsächlich auch den nächsten Schritt gehen können.
Du hast ein gutes Stichwort genannt, KI, künstliche Intelligenz, kann uns natürlich dabei helfen, diese Daten zu sortieren, sage ich jetzt mal, vielleicht auch die richtigen Daten zu wählen, um gewisse Strategien irgendwie zu entwickeln, die natürlich im Leistungssport vor allen Dingen darauf abzielen, wie fahre ich bessere Ergebnisse ein, wie kann ich einen Vorteil mir gegenüber dem Gegner verschaffen. Das schafft Kinexon ja auch, das hast du nicht erwähnt, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch die Position der Spieler ohne Ball dort ersichtlich wird, was ja auch bedeuten kann, ich kann die Daten des Gegners sehen. Wo wird sich wie bewegt, mit oder ohne Ball? Wo gibt es gegebenenfalls Potenziale für mich und meine Mannschaft, dass ich dort eben in eine Lücke reinspringe, die vorher noch gar nicht so ersichtlich geworden ist? Vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und vor allen Dingen auch, was mich natürlich dann interessiert, wie proaktiv muss man diese Möglichkeit auch dem Trainer aufzeigen?
Ich glaube, ich fange noch mal weiter vorne an. Das, was wir in den Daten sehen, das ist ja auf dem Video auch zu sehen. Also das ist ja nichts anderes. Also es ist ja in erster Linie nur ein flitzender Sensor bei den Daten. Und im Video sehe ich halt das richtige Spiel. Ich erinnere mich, mein Vorvorgänger in Paderborn war der Erste, der in den 80er Jahren im Profi-Basketball in Deutschland Videoanalyse eingeführt hat. Damals ist er mit genau denselben großen Augen angeguckt worden, wie wir heute angeguckt werden, wenn wir sagen, hier, wir machen was mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dass viele Sachen tatsächlich automatisiert werden können, insbesondere bei dieser Videoanalyse. Aber ich habe da häufiger mal auch damals mit Mike, als er noch Trainer war in Flensburg, drüber gesprochen. Da ging es gar nicht so sehr darum, dass man möglicherweise eine bestimmte Zugangsweise nicht gesehen hat, sondern einfach für sich selbst sicher zu sein, ich habe alles dafür getan, dass ich meine Mannschaft so gut wie möglich vorbereite und dafür gucke ich lieber noch ein Spiel mehr. Und wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, mit diesen Algorithmen der künstlichen Intelligenz das tatsächlich automatisiert zu machen. Also heute würde jeder sagen, warum sollst du dich nächtelang vor den Fernseher setzen und Start und Stopp drücken und das dann irgendwie noch aufzeichnen, wo das doch alles automatisch geht. Das kann ich alles automatisch raus extrahieren. Das konnte ich übrigens auch schon vor der künstlichen Intelligenz. Aber die Zielstellung ist halt eine andere. Also die wollen halt Sicherheit gewinnen, dadurch, dass sie eben viele Spiele gucken. Und da geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nur diese Spielszenen zu extrahieren.
Ich glaube, dann die Sicherheit zu gewinnen, ich kann mich da ein bisschen reinfühlen. Ich habe 13 Jahre lang mal in Oberligisten im Fußball trainiert. Da geht es um ein gutes Gefühl. Mhm. Also 7 Spiele gesehen zu haben, bedeutet, ich bin gut vorbereitet vom Gefühl her.
Genau.
Die Daten und die künstliche Intelligenz, und das habe ich auch in Vorbereitung auf diese Sendung mir natürlich mal angeschaut, da ging es um das Thema, wie hoch ist die Chance, innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Tor zu erzielen. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass man das natürlich am Video sich vorher auch irgendwie erarbeiten kann und dem Spieler zeigt, pass mal auf, der Laufweg in diese Richtung würde deine Chance erhöhen, dass du in eine gute Position kommst, die zum Tor führt. Das lässt sich natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstens darstellen und auch errechnen und ist so ein bisschen verstärkter Beweis, dass man dem Trainer doch bitte glauben möge. Ist das so richtig formuliert?
Ja, schon. Also wir mit der künstlichen Intelligenz sind wir jetzt tatsächlich in der Lage, dass nicht nur so ungefähr über den Daumen zu sagen, sondern wirklich auch zu kalkulieren. Und da kommen dann halt Prozentzahlen raus. Und da kommt eine Wahrscheinlichkeit raus. Und da kommt auch, da kommen auch Zahlen raus, die wir auch beziffern können mit einer Sicherheit. Ist das denn sicher auch so? Und das ist halt nochmal was anderes, als zu sagen, ich glaube das. Und das wird sicherlich, wenn die Trainer es auch wirklich nutzen, dann wird das sicherlich nochmal sozusagen eine Bestätigung für viel Bauchgefühl sein. Weil da sind wir ja auch ehrlich, also die künstliche Intelligenz wird das Spiel ja nicht neu erfinden. Also das ist ja, der Trainer sieht ja mit einem guten Trainerauge im günstigsten Fall schon sehr, sehr viel, was auch Daten wiedergeben. Das ist zumindest das, was sie ja immer sagen. Wir brauchen diesen ganzen Datenkrams überhaupt gar nicht, weil das sehen wir ja. Und wenn Sie das jetzt positiv aufnehmen, dann haben Sie möglicherweise tatsächlich ein Instrument, mit dem Sie Ihr Bauchgefühl auch tatsächlich an vielen Stellen stärken können und belegen können. Und vielleicht, das ist ja immer so die Hoffnung, dass man diese Prozente rauskitzelt, wo man was nicht sehen kann und wo vielleicht die Maschine ein bisschen mehr sieht, als wir das mit unseren Augen tun können. Und dann wird es halt eigentlich spannend, wenn wir sehen, guck mal, hier, die Maschine sagt, wir müssen bestimmte Situationen anders lösen. Dann heißt das nicht, dass wir die so lösen müssen, wie die Maschine sagt. Dann heißt das aber, dass es bei mir einen kreativen Prozess in Gang setzt als Trainer und sagt, vielleicht denke ich doch noch mal über einen anderen Ansatz nach. Und ich finde, dann ist alleine schon viel gewonnen.
Es schafft ja auch Kapazitäten, das muss man auch sagen. Also wenn jemand als Trainer dieses Tool nutzt und sagt, okay, ich vertraue der KI und wir setzen das so um, hat er vielleicht Zeit für andere Dinge, die mit dem Bauchgefühl zu tun haben, die mit Führung zu tun haben, die, keine Ahnung, mit mehr Schlaf vielleicht zu tun haben.
Genau.
Darum geht es ja letztendlich dann auch.
Genau, und das ist ja auch bei vielen, das ist ja auch sonst gesamtgesellschaftlich so. Ich versuche das unseren Studierenden auch immer zu sagen, je mehr automatisierte Sachen möglich sind, die auch glaubhaft und sinnvoll sind, desto mehr Zeit könnt ihr mit einem Klienten, Patienten oder Sportler zubringen, was wirklich gewonnene Zeit ist. Und dafür ist das allemal gut.
Ich fand das wirklich sehr greifbar. Andrea Petkovic, ehemalige Tennisspielerin, hat euch besucht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, das ist glaube ich 2 Jahre jetzt schon fast her oder anderthalb. Genau. Für eine ZDF-Sportreportage kann man nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und da war es wirklich sehr, sehr greifbar. Ihr hattet in eurem Tool, das das Ganze dann analysiert beziehungsweise auch diese Werte ausspuckt, eine Spielsituation, glaube ich, Balleroberung, SG, ein bestimmter Spieler spielt den Ball, den Pass nach vorne und ihr konntet dann wirklich ja, von Sekunde zu Sekunde sehen, wie sich ein sogenannter EPV-Wert, der wofür steht, Jochen?
Expected Possession Value.
Ja, also übersetzt die Tor, die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen. Genau,
Torwahrscheinlichkeit.
Wie die sich verändert hat und da hast du gesagt, auch Michael, da könnte man jetzt zum Beispiel ablesen, ist es eine sehr gute Idee, wenn immer Spieler Y den Ball bekommt nach der Balleroberung, weil wenn er zuerst den Ball hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit in der Regel höher, dass wir 3 Sekunden später ein Tor erzielt haben. So, also mal, um irgendeinen Namen zu nennen, es wäre gut, wenn Simon Pütlik immer diesen Ball bekommt, weil er auch durch Zahlen belegt wirklich die Fähigkeit hat, diesen Pass nach draußen zu spielen, wo vielleicht sonst ein Gefühl ist, er könnte derjenige sein, aber vielleicht ist es ja auch Marco Grigic. Habe ich das so gut beschrieben?
Völlig richtig. Also man muss halt wirklich verstehen, dass die KI, also Datenanalyse gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber die KI in der Lage ist, Muster zu erkennen, die wir vielleicht so nicht erkennen würden oder länger dafür bräuchten und auf die Art und Weise dann auch Sachen mehr oder weniger vorhersagen kann, wie sie höchstwahrscheinlich ausgehen würden. Muss man immer noch wissen, beim Handball steht ein Torhüter im Tor. Das heißt, wir reden immer nur über Wahrscheinlichkeiten, dass das ein Tor fällt. Aber es ist ja erstmal eine gute Leistung, wenn wir in eine Situation kommen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor entsteht, groß ist. Und wenn das mit Spieler A häufiger passiert als mit Spieler B in der Situation, zum Beispiel erste Anspielstation im Konter, dann wäre es ja eine gute Idee, dass der Spieler A diesen Ball kriegt. Und genauso ist es mit vielen anderen Situationen. Also wie sieht es aus? Kreuzen, Rückraum Mitte, Rückraum links. Wer funktioniert dort, wer funktioniert nicht? Kann auch sein, welche Spieler funktionieren zusammen im Rückraum. Welche Außen funktionieren mit welchem Kreisläufer möglicherweise am besten. Was passiert bei der 6-0-Abwehr, wenn ich sie auf 5-1 umstelle? Der Trainer erhofft sich ja auch irgendwas, indem er eine Auszeit nimmt oder von vornherein sagt, wir spielen heute so und so, weil ich denke, darauf funktioniert der gegenüberliegende Rückraum Linke nicht so gut. Dementsprechend machen wir das so und so. Und da kann KI uns einfach helfen, weil im Endeffekt hat das System tausende Situationen durchgerechnet beziehungsweise auch gesehen, ist damit gefüttert worden und kann einfach ein bisschen Input liefern und sagen, so und so könnte es wahrscheinlich ausgehen und probier das doch mal oder so oder so. Wie gesagt, die Entscheidung liegt weiterhin beim Trainer, weil der auch viele Sachen weiß, die die KI im Endeffekt nicht weiß. Aber supporten kann sie da definitiv.
Genau diese Spielsituation, wir erobern den Ball und dann muss es schnell nach vorne gehen. Die zweite Welle, die war ja bei der SG auch immer ein großes Thema in den letzten Jahren. Ein Aspekt, der am Spiel verbessert werden sollte. Kam denn KI da auch tatsächlich zur Anwendung? Weil wir befinden uns ja schon an einem Punkt, dass wir sagen, das Tempospiel, die zweite Welle, hat sich verbessert.
War ein Aufhänger für uns, ein praktisches Beispiel. Weil wir müssen ja auch immer daran denken, wahnsinnig komplex, Handbeispiel. Wonach wir halt immer suchen, sind ein paar mehr standardisiertere Situationen, um ein paar Variablen rauszunehmen. Und da kann erste, zweite Welle eine Situation sein, weil Ball kommt meistens vom Torhüter, der geht zum Spieler und dann gucken wir, wo die anderen alle hingelaufen sind. Also es ist eine relativ einfache Situation im Verhältnis zu vielen anderen. Und wir hatten diesen Aufhänger, dass wir, glaube ich, in Statistiken ziemlich weit unten standen, was Tore angeht, über die erste und die zweite Welle. Und dann kommt natürlich die Frage auf, sind die Spieler nicht fit? Will keiner laufen? Fehlende Einstellung? Sind sie müde? Kriegt der Falsche den Ball? Und wieder, dann können wir halt eher dazu beitragen und sagen, guckt mal, wir haben uns das angeguckt. Wir können das zeigen. Das ist jetzt nicht, weil wir das schön finden, nicht schön finden, blöd finden oder uns das gefällt, sondern es sind einfach die Zahlen. Und dann kann man damit machen, was man will. Und so war es damals ein praktisches Beispiel, ein Aufhänger auf jeden Fall. Und seitdem sind halt auch wieder neue Beispiele dazugekommen. Natürlich auch im Dialog mit dem Trainerteam oder mit den verschiedenen Trainern, die wir auch in dieser Zwischenzeit ja schon miterlebt haben, wo die Schwerpunkte ja immer unterschiedliche sind. Sodass man anhand von praktischen Beispielen unserer KI einerseits weiterentwickelt, andererseits aber auch immer mehr in diese Richtung kommt, dass es im Alltag auch Anwendung findet. Weil da, sind wir ganz ehrlich, da steckt man noch absolut in den Kinderschuhen. Also da ist noch ein weiter Weg, beziehungsweise könnte man auch sagen, viel Potenzial.
Jetzt hast du aber eigentlich nicht die Frage beantwortet, ob die zweite Welle cool, ne? Datenbasiert besser geworden ist oder weil sich das Spielermaterial geändert hat oder der Trainer oder wie auch immer.
Ich finde das schön zu sehen, dass wir mehr Tore wieder über das schnelle Spiel nach vorne machen.
Sehr, sehr gut, sehr diplomatisch. Wie viele Spiele hat dieses Tool schon sozusagen geschluckt? Wie viele Spiele sind da reingeladen?
Ich weiß das gar nicht.
Doch über 600.
Nein, wir sind schon weit über 1000.
Wieder mehr? Na okay, dann habe ich wieder was Falsches.
Das war, glaube ich, die Zahl hast du vor zwei Jahren genannt.
Genau. 600. Aber das, was man berücksichtigen musste, und das hatten wir auch damals im Dialog mit den Wirtschaftsinformatikern, ist natürlich ein Thema, weil sich das Spiel weiterentwickelt und auch die Zusammengehörigkeit in den Mannschaften sich extrem weiterentwickelt. Das ist aber eine Fragestellung, die wir mal klären müssen. Wie viele Jahre zurück in die Vergangenheit machen dann überhaupt noch Sinn? Also uns macht keinen Sinn, von vor 12 Jahren jetzt, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Daten zu haben, weil man spielte anders Handball und es spielten Leute, die jetzt gar nicht mehr spielen und so weiter und so fort. Das bedeutet, es hat natürlich auch Einfluss auf das, was die KI dann ausspuckt. So dementsprechend kann es auch sein, dass man in Zukunft sagt, man guckt nur noch 2-3 Jahre zurück, um relativ nah dran zu sein, dass die Spielertrupps sich da auch noch nicht so stark geändert haben, beziehungsweise bei uns auch nicht so stark geändert haben. Wenn ich letzte Saison nehme, wo dann nur Kierkegaard als neuer Spieler mit dazu kam, ist natürlich eine komplette andere Situation, als wenn plötzlich 5 neue da sind. So, das hat natürlich einen Einfluss. Deswegen irgendwas zwischen 600 und 1100. Ich finde, das ist eine ganz qualifizierte Antwort.
Liegt ja auch nah beieinander.
Ja, deswegen.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ihr sprecht darüber und diskutiert, Mensch, wie bringen wir denn mal die zweite Welle der SG auf ein anderes Niveau? Und danach sitzt ihr mit Alice Pajovic zusammen und zeigt ihm an der Tafel oder am Laptop.
Da will ich ganz schnell einschreiten. Also erstens ist das nicht unsere Aufgabe. Wir sind weder für das technische noch das taktische Training zuständig, sondern haben natürlich ein ganz anderes Aufgabenprofil. Nichtsdestotrotz haben wir halt in Verbindung mit den ganzen Datensätzen, die wir gesammelt haben, auch für uns festgestellt, dass damit noch mehr möglich ist als das, wofür wir es bereits nutzen, also sprich Belastungs-, Regenerationssteuerung und so weiter und so fort. Da machen wir das, wofür wir im Endeffekt zuständig sind. Aber man hat halt die Daten, man hat die Positionsdaten von allen Spielen, von allen Gegnern. Also ich weiß, wo Giesel gestanden hat in der 47. Minute gegen THW letzten März. Ich habe keine Ahnung, wann die gespielt haben, aber nur mal als Beispiel. Und weiß, mit welcher Geschwindigkeit er sich in welche Richtung bewegt und wo er den Ball hingespielt hat. Und das ist natürlich eine Information, die man schon zu irgendwas nutzen kann. Und unser Interesse als Nerds, würde ich mal sagen, ist natürlich damit was anzufangen und das weiterzuentwickeln. Und auch dorthin zu bringen, dass es natürlich Anwendung findet. Aber wie gesagt, wir stecken da in den Kinderschuhen. Jeder Trainer hat da auch seine eigenen Schwerpunkte, ganz klar. Wir sehen es bloß als unsere Aufgabe, das so weit weiterzubringen und immer ein Stück draufzusetzen, dass wir halt irgendwann da sein können, dass es einen größeren Stellenwert vielleicht haben kann und auch eine höhere Verlässlichkeit haben kann. Und deswegen wurschteln wir da lustig weiter vor uns hin.
Also für mich ist auch immer der Antrieb eigentlich, mich tatsächlich irgendwie bei Vereinen oder bei Mannschaften zu engagieren, war immer der, dass ich in ein Umfeld komme, was ich, wenn ich wieder gehe, was professioneller aufgestellt ist, also was noch mehr professionalisiert ist. Und das würde ich in meinem Aufgabenprofil so sehen, dass das genau ein Entwicklungspunkt ist, wie man sich am Ende professionalisierter aufstellt. Weil ich denke, wenn wir in 3 Jahren hier sitzen, dann sprechen wir nicht darüber, ob, sondern sprechen wir darüber, wie. Und ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, im Umfeld Handball bei den Ersten dabei zu sein, die von Anfang an Erfahrungen mit diesen Thematiken machen. Das kann uns allen eigentlich nur sowohl auf der sportpraktischen als auch auf der wissenschaftlichen Seite helfen.
Aber ob wir dann in 3 Jahren vielleicht drüber reden, dass man sich alle 6 Monate mal zusammensetzt und mal guckt, was spieltaktisch sich entwickelt hat oder verbessern könnte, oder ob wir mit einem Tablet auf der Bank sitzen und Live-Daten gibt es schon heute und in dem Moment, wo der Gegner auf 5-1 umstellt, uns das System vorschlägt, okay, dann spielen wir jetzt Einläufer von rechts mit und hier und so weiter und so fort. Ob wir da sind, das weiß ja keiner. Da spielen viele Faktoren mit rein, aber so extrem wie es klingt, beides kann halt möglich sein.
Im Fußball gibt es das, da sitzen die Analysten auf der Tribüne, verfolgen die Live-Daten und geben nach unten, dass aus dem 4-4-2 doch besser jetzt ein 4-3-3 werden sollte. Das wird beim Handball.
Und hier wird es halt wirklich so weit gehen, dass fast jede Angriffssituation, also wer das kennt, wir enden, wenn wir es nicht schaffen, über erste, zweite, dritte Welle da zum Erfolg zu kommen, enden wir im Positionsangriff. Und da gibt es halt schon die Möglichkeiten, da relativ schnell Einfluss drauf zu nehmen. Und es ist nicht nur, reden wir über eine 5-1, reden wir über eine 6-0 oder wie auch immer, sondern wir reden zum Beispiel darüber, dass ein Giesel auf einer 5 steht oder auf einer 6 steht oder auf einer 1 oder auf einer 2 oder sonst was. Also welche Spieler befinden sich wo? Und dementsprechend kann die Antwort eine komplett andere sein. Und das sind natürlich Sachen, die dieses System leisten kann, rein analytisch, die kein Co-Trainer hinkriegt. Also kein Co-Trainer kann so viel Daten gleichzeitig verarbeiten. Und dementsprechend könnte es natürlich eine Art Co-Trainer sein, der einfach ein super Talent ist, was Analyse angeht, analytische Fähigkeiten, um was ins Trainerteam reinzugeben und was sie dann daraus machen. Das ist natürlich Cheftrainersache in Abstimmung mit dem Co-Trainer oder wem auch immer. Aber es wäre cool, das zur Verfügung zu haben. Und wie gesagt, da versuchen wir uns das zu beizutragen.
Jochen, du hast gerade gesagt, es geht in ein paar Jahren nicht mehr darum, ob, sondern nur wie. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen vor Augen führen, was früher den Leistungssport eigentlich ausgemacht hat. Also wer hat es in den Profisport geschafft? Wer war dort erfolgreich? Dann waren das ja 3 Grundtugenden, so würde ich das jetzt einmal nennen. Ja, das ist zum einen Talent, zum anderen ist das natürlich Fleiß und der dritte Punkt, der oft vernachlässigt wird, aber der für mich eine große Rolle spielt, ist auch Glück. Also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Methoden und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt das anschauen, wie sich das verändert und du sagst nicht wie, sondern ob, ist die SG insgesamt also im Vorteil, wenn sie sich möglichst jetzt schon damit intensiv beschäftigt, wie sie das tut? und verspricht das aus deiner Sicht, eine erfolgreiche Ära sozusagen zu werden, was ihr hier gerade als Grundlagenarbeit leistet?
Naja, das kann ja auch immer nur so ein Baustein sein, ne? Also das, auch das Gebilde ist ja so komplex, dass man es nicht kontrollieren kann. Aber ich glaube zumindest, dass es kein Nachteil ist, sich damit zu beschäftigen und sozusagen schon auch vor anderen möglicherweise eine Erkenntnis zu haben. Das wird auch nicht mehr lange so sein wahrscheinlich. Also irgendwann, wie ich das gesagt habe, werden nicht Universitäten oder andere diese Daten kalkulieren und zur Verfügung stellen, sondern das wird dann schon bei Kinexon mitgeliefert. Da gibt es dann die nächste Spalte, wo diese Sachen drinstehen. Oder auch bei den anderen Datenprovidern. Also ich glaube, das ist dann schon so ein Ding, dass man, also dass wir vielleicht ganz am Anfang schon unsere Erfahrungen damit gemacht haben und dann sagen können, ja, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Also das glaube ich schon. Ob das jetzt eine besonders erfolgreiche Ära wird.
Solange man vorweg galoppiert, ist die Möglichkeit zumindest gegeben.
Ja, genau. Aber wenn du Rennpferde hast, dann ist das so. Ne? Aber also ab und zu ist ja auch irgendwie verletzt sich ein Pferd. Ne? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass man das, glaube ich, und das ist ja eigentlich auch das, was wir, warum wir das gucken und warum wir irgendwie daran teilhaben, was das Ganze so spannend macht, dass wir es eben nicht von links nach rechts berechnen können. Dann könnte ich euch versprechen, würden wir ja alle nicht hier sitzen und über Unberechenbarkeiten sprechen, die wir berechnen wollen, aber die wir am Ende in der Komplexität komplett nie berechnen werden. Ich hoffe zumindest, dass wir das nicht können.
Welcher Sport, Jochen, ist aus deiner Sicht da am weitesten, wenn wir darüber reden, wie KI schon dafür angewendet wird, Erfolg zu optimieren? Wir haben jetzt schon rausgehört, in der Handball-Bundesliga ist die SG da ein bisschen exklusiv unterwegs, weil sie sehr, sehr intensiv mit diesen ganzen zur Verfügung gestellten Daten arbeitet.
Ich würde sagen, die NBA ist da relativ weit vorne. Und mittlerweile, das muss man auch sagen, die Premier League Fußball in England, die leisten sich ja unfassbar viele Ressourcen für, ich weiß jetzt, wir haben gerade mitgekriegt, das Arsenal, die haben irgendwie 10 Doktorandenstellen, also die pumpen da Geld rein, das ist wirklich unfassbar. Schon Jürgen Klopp wurde damals von Liverpool angestellt, nicht weil sie ihn alle für einen coolen Typen gehalten haben, sondern weil die Datenanalysten gesagt haben, der ist zwar mit Dortmund nicht Erster geworden, aber wenn damals diese ganzen X-Goals, Expected Goals, wenn man das alles übers Jahr rechnet, ist er der erfolgreichste Trainer über die letzten 3 Jahre und deswegen ist das datenbasiert eine gute Lösung für uns Liverpool, den als Trainer zu holen.
Da sind wir natürlich aber auch immer bei einem limitierenden Faktor Budget, ja. Um solche Leute zu beschäftigen, um vielleicht sogar ganze Teams irgendwann zu beschäftigen, muss natürlich auch das nötige Kleingeld da sein. Das muss man natürlich mal im Blick behalten, was da irgendwie aus sich heraus wachsen kann, aber wo dann auch Vereine vielleicht an irgendeinem Punkt bereit sind zu sagen, okay, ich spare vielleicht Summe X im Kader, weil ich der Meinung bin, wenn ich sie hier investiere, kann ich so viel rausholen, dass ich die dort eingesparte Summe kompensieren kann. Hm. Das wird ja nur die Zeit zeigen natürlich.
Das stimmt.
Und die Entwicklung natürlich auch, wie sich die KI denn weiterentwickelt. Und da gibt es ja noch andere spannende Aspekte, wie das eingebracht werden kann.
Du hast ja Jürgen Klopp als Beispiel gerade genannt. Das hat ja was mit Scouting zu tun. Mhm. Nichts anderes wurde damals getan, nämlich geguckt, wen können wir hier eigentlich als nächsten Trainer beschäftigen? Und das Scouting ist eigentlich ein gutes Stichwort, wie ich finde, weil Scouting mithilfe von Daten und künstlicher Intelligenz natürlich ganz anders funktioniert als in der Vergangenheit. Wir haben uns in der Vergangenheit, wenn wir uns vor Augen führen, wie Scouting funktioniert, also wie sichte ich Spieler, suche ich Spieler für meine Mannschaft, haben wir uns ja ganz anders verhalten. Da ging es sehr viel darum, um das Live-Scouting, also vor Ort, sich einen Eindruck von diesem Spieler zu verschaffen. Das gibt es natürlich immer noch, aber in Verbindung mit einem wesentlichen Faktor, der deutlich größer geworden ist, nämlich dem Datenscouting. Jochen, vielleicht magst du erklären, was dort der Vorteil ist. Du hast das so ein bisschen mit Jürgen Klopp schon angedeutet. und welchen Einfluss das auch auf die SG Flensburg-Handewitt vielleicht haben könnte, weil wir wissen, dass beim Thema Scouting künstliche Intelligenz bei der SG schon eine Rolle spielt.
Naja, am Ende geht es halt, Janik, wie du das gesagt hast, um Ressourcen. Und nicht nur um, ich muss mir A, was leisten können, und B, träumen wir ja irgendwie, oder alle träumen davon, irgendwie in der dritten oder vierten Liga, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Fußball bleiben, die Menschen zu finden, die dann am Ende der neue Messi werden. Ich glaube, dass im Fußball ist es schon so, da geht das Scouting tatsächlich durch alle europäischen Ligen bis meistens runter in die vierte Liga. Also die Datenanalyse, das datengestützte Scouting. Und da ist es natürlich so, dann könnte ich mir theoretisch mit diesem Wissen um die Information, um die Dateninformation, könnte ich mir einfach eigentlich meine Mannschaft so zusammenstellen. Das haben wir jetzt in der Handball-Bundesliga nicht. Was wir aber schon theoretisch haben, ist, wir kennen die Spiele aller Spieler in der Bundesliga, und wir könnten jetzt tatsächlich auch simulieren, dass wir aus bestimmten Spielszenen nehmen wir einen Lasse Möller raus und suchen uns in irgendeinem Team jemanden, der ihn da ersetzt, und gucken, wie der in den Situationen entschieden hätte, ob er in das Spiel passt und grundsätzlich wie er Entscheidungen wahrscheinlich gefällt hätte, um einen möglichen Torerfolg zu erhöhen.
Es gibt ja, wir können mal ganz konkret bleiben bei der aktuellen Situation, nämlich dass die SG im Sommer zwei Kreisläufer verlieren wird. Lukas Jürgensen und Johannes Goller werden ja den Verein verlassen, und wachsen Kreisläufer bekanntlich nicht auf den Bäumen und sind hochbegehrt, würde ich jetzt einfach mal so nennen. Es spielen unterschiedliche Faktoren dabei eine Rolle, ob man einen Kreisläufer bekommt, den man haben möchte. Wenn wir uns anschauen, welche Alternativen es zu einem Kreisläufer gibt, nämlich das Spiel mit vier Rückraumspielern, was in Eisenach ein Thema war zuletzt mit Mischa Kaufmann und jetzt auch in Stuttgart, gibt es die Möglichkeit doch bestimmt, mithilfe von KI zu gucken, wie können wir unser Spiel verändern, wenn wir Spieler XY für unseren Kader nicht bekommen können. Und dort alle Daten ranzuziehen, ist das eine, sie auszuwerten und daraus etwas abzuleiten, ist das andere. Und der dritte Punkt ist einfach, den Kaderplaner loszuschicken und zu sagen, Kreisläufer kriegen wir nicht, such mal einen Rückraumspieler. Da ziert sich jemand. Also ist das etwas, was KI leisten kann, was im Handball denkbar ist, oder hältst du das für noch zu weit entfernt, und ist das ein...
Also vielleicht nochmal, grundsätzlich geht es ja darum, Scouting, den zu erkennen, der 15 Tore macht im Spiel, das ist relativ einfach. Also irgendwo hinzufahren, genau, und auffällige Spieler rauszufinden und dann zu sagen, den hätte ich gern, das hat ja nichts mit Scouting zu tun. Sondern die Kunst besteht ja wirklich darin, jemanden zu finden, den keiner auf der Liste hat, den man vielleicht günstig kriegen kann, der aber trotzdem einen wahnsinnig großen Beitrag leistet. Und das kann derjenige sein, der 10-mal läuft, ohne einen Ball zu kriegen, aber der läuft im richtigen Moment, der läuft den richtigen Weg und der trifft jedes Mal eine richtige Entscheidung, aber sieht kein Schwein. Das nächste ist ja auch, die ganze Auswertung, die nach Spieltagen passiert, ist ja sehr stark auf Events basiert, mit Ball. Also 10 Würfe von 12 sind reingegangen, das ist okay, das ist super, als Rückraum klasse, als Kreis, naja, okay und so weiter und so fort. Beziehungsweise er hat 3 Blocks gemacht und 7 Bälle gehalten von 12. Das heißt, das geht ja nur um solche Situationen. Das Problem ist bloß, das Spiel passiert ja, also besteht ja aus viel, viel mehr Situationen, die entweder positiv für einen laufen können oder negativ. Und das, was vorhin als Thema kam, in diesem EPV, haben wir jetzt durch unsere KI natürlich die Möglichkeit, jede einzelne Spielsituation zu bewerten. Auch die, die ein Zuschauer so gar nicht wahrnimmt, weil sie vielleicht neben dem Ball passieren oder wo das coolste Ding passiert gerade und so weiter und so fort. Und das ermöglicht plötzlich für das Scouting, Leute zu finden, die häufig immer alles richtig machen, aber vielleicht einfach nicht so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das kann ein Spieler sein, der gerade auf dem Weg nach oben ist oder einfach nur dem Spiel richtig, richtig gut tut. Weil ich glaube, wir sind uns ja auch alle einig, eine Mannschaft, die jetzt nur aus dem einen oder anderen Superstar bestehen würde, das funktioniert selten. Sondern du brauchst halt auch welche, die dazwischen funktionieren und viel Arbeit leisten, ohne dass sie da jetzt große Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Und da kann das natürlich definitiv bei helfen, Leute zu finden, die man noch nicht kennt. Und um jetzt darauf zurückzukommen, auf die Frage, um auch meine Frage zu beantworten heute, ist natürlich schon richtig, dass ich mir einen Kopf machen muss, kann ich nicht in dem existierenden System weiter agieren, weil vielleicht die Spieler so nicht zugegen sind, dann muss ich ja was ändern. Ob das dann ist, ich spiele mit anderen Kreisleuten oder ich spiele mit anderen Leuten in der Abwehr, damit beide Kreisläufer nur für den Angriff zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, oder ich wechsle zu 4 Rückraumspieler oder das kann, klar können wir das durchspielen. Da muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass da natürlich irgendwie die KI auch limitiert ist, weil wenn wir natürlich zu verrückte Sachen durchspielen, kann die KI auch nicht wissen, was rauskommt. Also dann nimmt irgendwann die Wahrscheinlichkeit ab, dass die wirklich richtig liegt, weil wenn ich dir jetzt sage, wir spielen heute mit 12 Kreisläufern, funktioniert natürlich alles.
Sie braucht Erfahrungswerte.
Genau, sie braucht Erfahrungswerte. Und das heißt natürlich, wenn ich mit Eisenach der Mannschaft agieren würde, was würde passieren? Wir spielen mit 3 Rückraumspielern oder 4 Rückraumspielern, kann die das natürlich noch viel besser auswerten, als wenn man jetzt sagt Flensburg, weil natürlich die Erfahrungswerte, die Werte, mit denen sie gespeist wurde, für 4 Rückraumspiele in Flensburg natürlich relativ wenig sind. Nichtsdestotrotz, gerade mit dem Kader, den wir jetzt haben, die Erfahrung, die dieses System sammeln kann und möglicherweise über Neuzugänge, kann man schon verschiedene Sachen mal durchspielen und dafür vielleicht einfach Trainingszeit sparen, weil dann müssen wir es vielleicht nicht testen. Oder wir kommen auf eine ganz andere Idee, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben und sagen, das probieren wir jetzt mal 2 Wochen, vielleicht können wir das wirklich gebrauchen. Weil es kann ja sein, dass uns das wieder eine Initiative gibt im nächsten Spiel, wo der SCM oder der THW nicht unbedingt darauf vorbereitet sind, und uns einfach einen kleinen Vorteil verschafft. Und das führt dann vielleicht zu dem einen oder anderen 1-2 Tore-Sieg oder wie auch immer. Und dann haben wir ja irgendwo alle gewonnen.
Du hast eingangs gefragt, ob wir die Möglichkeit haben, diese Sendung zu schneiden. Die haben wir natürlich. Deswegen stelle ich die Frage auch einfach. Lubo hat gesagt, dass KI eine Rolle spielt bei der Suche nach einem neuen Torwart. Kannst du uns dazu irgendetwas sagen? Nicht, wen er sucht, sondern wie gesucht wird.
Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn das Lubo beantwortet.
Er hat das nicht beantwortet.
Ach so, na dann, da weiß ich auch nicht.
Also natürlich sollst du keine Namen nennen oder wie, also wir wollen hier nicht spekulieren, darum geht es nicht, sondern es geht in erster Linie darum, wie kann künstliche Intelligenz mir dabei helfen, einen Torwart zu finden, den ich für eine bestimmte Abwehr, die ich bevorzuge, brauche.
Wie sie uns dabei helfen kann, also jetzt völlig unabhängig von Namen oder von der SG Flensburg-Handewitt, geht es ja wieder darum, mit welchem System will ich Erfolg haben? Wo kommen die Würfe? Wo lasse ich das im Endeffekt zu? Also ich kann das ja nicht verhindern, dass über 60 Minuten ein Ball aufs Tor kommt. Und das kann mir das System schon sagen. Also wie decken wir, wie arbeiten wir mit den Leuten, die wir zur Verfügung haben, mit der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir die gegnerische Mannschaft im Endeffekt attackieren? Und welcher Torhüter wird in dem System natürlich besser funktionieren? Also habe ich einen Torhüter, der überragend ist in freien Bällen, ich aber nie freie Würfe zulasse und im Endeffekt die immer nur von hinten werfen lasse, dann ist natürlich die Frage, ob das jetzt der richtige wäre. Natürlich gibt es dann immer noch Konterabschlüsse, die dann frei sind und so weiter und so fort. Aber nur mal, um zu verstehen, also wenn A zu B besser passt als A zu C, dann würde B vielleicht mehr Sinn machen. Dabei kann das helfen, glauben wir.
Sehr, sehr spannend. Hochspannend, wo die Reise da hingeht. Deutschland ist ein Datenschutzland irgendwie. Leute sind immer darauf bedacht, dass sehr sensibel mit ihren Daten umgegangen wird. Wie sind so eure Beobachtungen, wie das Ganze bei den Spielern ankommt, die ja sehr, sehr, ja, wir haben, glaube ich, den Begriff gläserner Profi im Vorgespräch auch mal benutzt, die natürlich ja, sehr, sehr stark damit dann konfrontiert werden, welche Daten sie in welchem Bereich liefern. Wie ist da eure Beobachtung?
Damit bist du mehr.
Also es ist ja jetzt schon für mich ohne Probleme möglich, jeden Spieler nach dem Spiel 5 Seiten PDF auszudrucken über seine Spielleistung. Also Pässe so und so viel sind angekommen und da bist du gelaufen mit der und der Intensität, die Sprints, so viele Tacklinger, also 1-1-Situationen hast du erlebt und so weiter und so fort. Dann stellen wir uns die Frage, warum sollte ich das tun? Der Spieler ist da jetzt nicht viel schlauer durch, deswegen machen wir das zum Beispiel auch nicht. Nichtsdestotrotz gab es auch schon Situationen, wo wir mit Spielern einzelne Punkte thematisieren, weil wir glauben, dass das helfen würde, wenn sich da was ändert. Anzahl Sprints, erste Welle kann zum Beispiel ein Thema sein. Könnte das auch daran liegen, dass ein Außen vielleicht zu spät oder zu selten läuft? dann fehlt er natürlich als Anspielstation. Wäre das ein Erklärungsgrund, dass vielleicht weniger Kontertore kommen als in einem Jahr vorher, um ein Beispiel zu nennen, dann ist es natürlich ein guter Grund, das auch mit dem Spieler zu besprechen. Und dann ist es nicht mein Gefühl, dass ich finde, du bist zu langsam, sondern ich sage dann einfach, guck mal, das und das ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt mal die letzten 6, 7 Spiele sehen. Ist das was, was man mit dem thematisieren muss? Ist ja natürlich was, was ganz klar über die Cheftrainer- und Co-Trainer-Situation besprochen wird, also im Vorab. Aber ansonsten müssen wir das natürlich dafür jetzt nicht nutzen. Ich glaube, die Spieler verstehen mehr und mehr, dass es uns hilft, dieses System an sich, gerade auch was Richtung Belastungs- und Regenerationssteuerung angeht, dass jeder schon daran interessiert ist, sie auch spielen zu sehen und nicht irgendwo auf der Tribüne zu haben. Und deswegen, glaube ich, akzeptieren sie auch, dass sie mal auf der Kraftmessplatte stehen, dass sie einen Sensor im Nacken haben, beziehungsweise verschiedene andere Sachen durchlaufen müssen. Deswegen, ich glaube, da sind die Jungs ganz, ganz offen. Was diese KI-basierten Dinge angeht, ich glaube, da sind sie ähnlich wie die Trainer, sehr, sehr unterschiedlich. Und man macht sich auch so ein bisschen Sorgen, möchte mir jetzt irgendein Computer erzählen, was ich hätte besser machen sollen. Aber ich glaube, das wächst halt jetzt auch über die Jahre mit den anderen Generationen, wenn die daran wachsen. Da werden wir noch einige Entwicklungen sehen.
Also ganz ähnlich wahrscheinlich wie in der Gesellschaft. So, es gibt Skeptiker, es gibt welche, die sofort die Chance sehen. Jochen, vielleicht um langsam zum Richtung Ende auch zu schauen. Ist denn in 5 Jahren ein Trainer noch notwendig?
Ja, natürlich. Also das ist mir tatsächlich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass das sind Assistenzsysteme, das sind unterstützende Systeme, von denen wir hier sprechen. Und das wird den Trainer niemals ersetzen. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ist es möglich, irgendwie in Echtzeit auf der Bank Entscheidungen aufgrund von Daten zu treffen? Das ist es bestimmt. Sascha, du hast gesagt, im Fußball wird das gemacht. Ich ehrlicherweise frage mich immer, ob das nicht Zirkus und Show ist, wenn da 5 Leute sitzen mit so einem iPad. Also was da tatsächlich an essentieller Information drinsteckt, die auch hinterher, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Impact auf das hat, was passiert. Das glaube ich tatsächlich nicht so richtig. Und dafür, glaube ich, ist Handball auch viel zu schnell und viel zu dynamisch. Also da ist an vielen Stellen, ist man aufgrund der Geschwindigkeit schon limitiert. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, wo das eine Rolle am Ende spielen könnte, als Hilfsmittel, aber nicht als Entscheidungskriterium. Also wo entschieden wird tatsächlich, wir spielen so oder wir spielen so.
Weil einfach auch es wichtige Faktoren nebenbei gibt. Das eine ist das Bauchgefühl, wir haben das jetzt schon mehrfach gehört, das ist nicht durch KI zu ersetzen. Und oftmals hat es sich in der Vergangenheit ja nun auch gezeigt, dass man aus dem Bauch raus Entscheidungen trifft, die nicht die schlechtesten sind. Das ist das eine. Und das zweite ist ja, dass es auch um Tagesform geht, die wahrscheinlich wenig Einfluss hat in diesem Bereich. Also oder einen großen Einfluss auf das Spiel, aber natürlich wenig mit Daten hinterlegt ist, wo man irgendwie sagen kann, okay, gut, wir können jetzt beweisen, dass deine Tagesform nicht so gut ist, auch wenn Michael ja eingangs erzählt hat, dass Spieler zum Beispiel morgens erzählen, wie sie geschlafen haben, wie sie sich fühlen. Das ist ja inzwischen auch gang und gäbe. Was mich noch interessieren würde, Jochen, du bist ja Wissenschaftler und es hieß in einigen anderen Sportarten, ich nenne die jetzt nicht, dass wir dort im Trainerbereich mehr Wissenschaftler bräuchten. Weniger Trainer, mehr Wissenschaftler. Wie siehst du das?
Also
braucht die SG 3 Wissenschaftler und nur noch einen Trainer und die Wissenschaftler sind alle Co-Trainer zum Beispiel?
Ich glaube, das kommt immer auf die Köpfe an, die da tatsächlich agieren. Also am Ende muss ich auch nicht Leute zusammenwürfeln, die nicht wirklich zusammenpassen. Aber ich glaube schon, dass die Trainer gut daran tun, diese Hilfsmittel auch anzunehmen und zumindest auszuprobieren. Ich meine, das wissen wir auch aus dem alltäglichen Leben, dass es immer gut ist, wenn es neue Dinge gibt, dass man sie mal ausprobiert, damit man sich in irgendeiner Form eine Meinung drüber bildet und sagt, das hilft mir jetzt weiter oder nicht. In diesem Fall wäre es natürlich gut, wenn es einen tatsächlichen Mehrwert geben würde. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass dass auch der Weg dahin, also mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz, der künstlichen Intelligenz insgesamt wird natürlich auch die Akzeptanz in einzelnen Bereichen steigen. Und wir sind gerade, glaube ich, in so einer ganz fragilen Situation, wo in der Welt so viel passiert und jetzt kommt KI auch noch dazu und wir wissen so richtig gar nicht, wo oben und unten ist. Und aber da werden wir auch durchkommen, so oder so, und werden am Ende auch einen besseren Plan haben, mit diesen Dingen umzugehen, sowohl in der Gesellschaft als auch im Sport.
Michael Alex Pavlovic hat mir gesagt, er ist ein Mann der alten Schule. In mehrfacher Hinsicht hat er das betont. Wie offen ist er für die wissenschaftliche Unterstützung? Braucht es viel Überzeugungsarbeit? Musst du ihn mal ab und zu auf die Füße treten?
Ach, das ist nicht meine Aufgabe, Leuten auf die Füße zu treten oder zu überzeugen. Ich glaube, wir schaffen Angebot, wir entwickeln unser Angebot weiter und wenn dafür Bedarf besteht, dann kann man das gerne annehmen. Also wie Jochen schon sagte, probieren ist manchmal gut, aber die Fragestellung muss natürlich erstmal sich im Trainerteam entwickeln. Könnt ihr uns helfen bei der und der Thematik? Und dann können wir vielleicht sagen, ja, können wir, oder vielleicht auch nein. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses, ich stehe im Frühling am Strand und überlege mir jetzt, ob ich ins Wasser gehe oder nicht. Natürlich brauche ich dafür keine App und ich brauche dafür auch nicht den Sauerstoffgehalt des Wassers zu bestimmen oder den pH-Wert oder sonst was, sondern ich halte meinen Zeh rein und sage mir, ist es zu kalt oder ist es nicht zu kalt? So dementsprechend, egal wie die Frage ausfällt, wir versuchen zu helfen. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, du musst oder Fuß treten oder Überzeugung oder sonst irgendwas, das jetzt glaube ich nicht. Wir können das völlig nachvollziehen, dass, wie gesagt, auch aufgrund der Art und Weise, wie Trainer seit Jahren ja auch arbeiten, man unterschiedliche Schwerpunkte hat. Also wir haben jetzt wirklich ja schon einige Jahre auch miterlebt, verschiedene Typen. Und da gibt es ganz noch verschiedene Arten von Vorgehensweisen. So, das ist völlig normal und wir sind bereit, wenn eine Frage kommt, ob wir dann helfen können, wird sich zeigen.
Ich glaube, wir haben sogar noch, es geht auch neben dem, dass man diese ganzen Technologien weiterentwickelt, insbesondere auch darum, da kümmern wir uns im Moment noch ein bisschen wenig drum, wie wir tatsächlich es am besten dem Trainer kommunizieren. Also was ist der beste Weg? Und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Wir reduzieren erstmal. Ich mache es sogar tatsächlich so, wenn wir über Dashboards und solche Sachen, ich frage die Leute dann immer, was sind eure Lieblingsfarben? Weil ich will, dass sie da gerne drauf gucken. Und wenn ich das schon mit, also die gucken lieber auf ihre Lieblingsfarben als auf andere. Das ist ein ganz banales Beispiel. Aber ich möchte gerne, dass sie sagen, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt gucke ich da drauf und es stört mich jetzt auch erstmal nichts. Und darüber jetzt irgendwie anfängt, dass man ein Interesse für die Daten tatsächlich auch irgendwie generiert. Und das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Alltagspsychologie oder was? Das hat jetzt auch mit Wissenschaft, dieses Vorgehen, nicht viel zu tun. Aber wir müssen uns viel mehr überlegen, wie wir diese Akzeptanz in irgendeiner Weise auch schaffen können. Weil sonst werden uns auch viele Trainer irgendwie nicht verloren gehen. Aber sonst lassen wir viel zu viel Energie an Stellen, wo es überhaupt gar nicht notwendig ist.
Und wichtig ist ja auch, Jochen, du hast gesagt, das ist auch ein Thema, was Unsicherheit auslösen kann. Natürlich muss ein Trainer, bevor er irgendwie so ein Thema, mit dem er vielleicht nicht vertraut ist, bevor er das zur Rate zieht und sich da helfen lässt, auch erstmal sicher sein und vielleicht auch länger als ein paar Monate irgendwie an einem Ort sein. Und da kann sich natürlich dann aber ganz viel entwickeln.
Auch wieder Vertrauen, Respekt. Genau. Mhm. Und da sind wir im Übrigen auch wieder bei Werten, die so eine KI oder die Daten auch nicht abdecken können. Also Vertrauen, Respekt gegenüber dem anderen etc. pp. Also das heißt, allein aus diesen Gründen ist es schon nicht möglich, irgendwie nur mit einer Maschine zu arbeiten.
Und in der Wissenschaft funktioniert es ja in erster Linie auch mal mit einer Fragestellung.
Ja, ja.
Das ist ja auch ganz deutlich geworden, dass Alex Pavlovic zunächst einmal eine Frage haben müsste, die er dann wissenschaftlich behandelt, um ihm eine Hilfestellung geben zu können. Ganz interessant in dem Zusammenhang, weil du sagst, Lieblingsfarbe und ich will da gerne drauf gucken. Ich habe gestern ein kleines Experiment gemacht, weil ich den Podcast mit Marco Grigic gehört habe und dort festgestellt habe, dass er kein guter Koch ist und Ernährung nicht ganz so wichtig erachtet. Man möge es ihm nachsehen, weil er eben 22 Jahre alt ist und der Körper das noch gut verträgt. Ich habe daraufhin mal seine Daten eingegeben bei ChatGPT und habe eine Trainingswoche durchgeplant mit Trainingseinheiten am Dienstag, Krafttraining vormittags, nachmittags Handballtraining, zwei Spieltage dazu, seine Konstitution, Sportart, alles eingegeben. Und dann hat mir ChatGPT innerhalb von 30 Sekunden einen Ernährungsplan erstellt. Ich habe dann das nochmal fortgesetzt und darum gebeten, eine Einkaufsliste zu machen und hatte das hinterlegt mit so positiven Dingen, die ich wahrgenommen habe, nämlich, dass er gerne Schokolade isst und Süßigkeiten. Also auch das wurde mit eingebaut. Alles vor dem Hintergrund, dass er Leistungssportler ist, maximale Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Regeneration beachtet. Sehr interessant. Natürlich gibt es das in Vereinen, Ernährungsberater, die sich explizit damit beschäftigen. Die KI kann das auch schon und viel schneller. Und so schafft man vielleicht auch Kapazitäten für andere Dinge.
Aber wir wissen auch, dass ChatGPT an vielen Stellen halluziniert. Also das ist nämlich exakt eine Fragestellung, die ich auch meinen Studierenden direkt in der ersten Vorlesung reingebe. Wir spielen das einmal durch. Da geben wir ein Physiologiebuch, 1001 Übungen für irgendeine Sportart, dann den Patienten oder den Klienten, den Sportler rein und sagen so, jetzt soll er mal durchplanen die nächsten 6 Wochen. So, und dann kommt natürlich irgendwas raus, was am Ende auch so ist, dass wir in naher Zukunft wahrscheinlich keine Trainingspläne mehr generieren, weil wir das so kontrollieren können, dass die auch vernünftig sind, die da rauskommen. Nun ist das bei einem Sportler vielleicht, also das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, er isst irgendwie das Falsche. Davon wird er nicht sterben. Wenn ich aber den Herzpatienten nehme, ja, und ich frage ChatGPT nach einem Trainingsplan für einen Herzpatienten in der ersten Reha-Phase und ich mache das genau so, dann habe ich gleich ein existenzielles Problem, wenn es nicht funktioniert. Und so versuche ich den Studierenden auch immer zu sagen, also ihr müsst trotzdem, es die KI gibt, müsst ihr noch Dinge wissen, dass ihr kontrollieren könnt, was die KI euch rausschmeißt. Und das ist bei ChatGPT auch tatsächlich ganz wichtig. Wenn wir das ungesehen alles nehmen, dann würde ich sagen, tun wir nicht gut dran, das tatsächlich auch weiter fortzuführen, weil ich denke, dann entwickeln wir uns wieder zurück zu Höhlenmenschen oder Ähnlichem.
Da greift das alte Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Genau, ganz genau.
Und du hast es ja auch gesagt, es ist nicht die Frage, wenden wir es an, sondern irgendwie, was ziehen wir daraus, wie profitieren wir davon? Und weil ich jetzt heute der Verantwortliche für die Dauer der Erfolge bin, wenn ich uns jetzt langsam Richtung Ende führen. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Jochen.
Gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Das passte heute gut. Wie gesagt, wir nehmen Ende September auf. Die Folge erscheint wahrscheinlich erst Ende Oktober. Passt heute gut, weil du in Flensburg bist.
Genau.
Und vielen Dank, Michael, dass du dir zum zweiten Mal die Ehre hier im Podcast gegeben hast. Worüber wir jetzt gar nicht heute gesprochen haben, aber ist ja auch Thema vielleicht Vertrauen, Belastungssteuerung. Wie vor 5 Jahren, Michael, saßt du hier und die SG hatte eine extreme Pechsträhne, hatte wahnsinnig viele verletzte Spieler. Und wir haben darüber geredet, warum gibt es aktuell im Handball so viele Kreuzbandrisse. Heute haben wir natürlich ein anderes Thema gehabt, aber können wir ja zumindest auch nochmal anführen, dass die SG mit Verletzungen in den letzten Jahren nicht mehr so viel zu tun hatte. Da gehört auch immer Glück dazu, weil es gibt im Handball nun mal auch viele Unfallverletzungen. Aber da gehört sicherlich auch Methode dazu.
Da können wir ja gerne in 5 Jahren mal drüber
reden. Ich glaube, das war in erster Linie als Lob zu verstehen.
Ja, okay. Gebe ich gerne weiter an alle Beteiligten.
Wenn die zweite Welle schon nicht ans Revers kommen sollte, ja, dann, genau. Dann zumindest da. Sascha, bist du happy? Hast du alles gefragt?
Für den Moment ja. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, Jochen. Das ist einfach ein so spannendes Thema und es entwickelt sich so rasant, dass wir gar nicht absehen können, wo das mal hinführt. Aber du bist ein sehr kompetenter Gesprächspartner, ein unterhaltsamer dazu. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dich hier nochmal wiederzusehen. Das können wir, glaube ich, versprechen, ohne zu viel zu versprechen.
Gilt für Michael auch, ne? Also. Ja. Ich hoffe, für euch da draußen war es auch interessant. Unser Fotograf Michael, der hier sitzt, der hatte gesagt, naja, ich entscheide mal, ob ich früher gehe, je nachdem, wie interessant es ist. Und jetzt, nach einer Stunde 20, sitzt er immer noch hier. Insofern bin ich guter Dinge, dass das ganz interessant war. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wir hören uns vermutlich in 2 Wochen wieder. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.
Tschüss.